Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Mit 22 wurde er zum CMO von Enpal. Mein heutiger Gast hat eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen, sowohl persönlich als auch die des Unternehmens mitgeprägt. Was er auf dem Weg gelernt hat und wie das Marketing von Enpal funktioniert, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Frank Köhler. Frank ist CMO von Enpal. Lieber Frank, danke, dass du dir für unsere Hörerinnen und Hörer die Zeit nimmst.
Danke für die Einladung, Robin. Und ja, danke für das herzliche Willkommen hier an der Stelle.
Sehr gerne, sehr gerne. So, beeindruckende Karriere habe ich jetzt gerade schon angeteasert. Man hätte ja auch sagen können, vom Studenten zum CMO. Du hast eine ziemlich rasche Karriere dann auch irgendwie hingelegt. So, kannst du da mal so ein bisschen Einblick geben? Wie kam es dazu, dass du bei Enpal gelandet bist?
Ja, das ist eine lustige Geschichte, beziehungsweise war es ja damals auch nicht das Enpal von heute mit Tausenden von Mitarbeitenden, sondern damals war das ein sehr kleines Solar-Startup und ich glaube, davon gab es natürlich auch viele und der Einstieg, das war lustigerweise ein Vortrag, den Mario gehalten hat und dann habe ich sehr viele Fragen gestellt, weil ich es sehr spannend fand und habe mir gedacht, so wenn, so selbst wenn du so 80% von dem stimmt, was Enpal als Vision hat, wie Solar als Technologie gerade steht, also eine sehr marktreife Technologie, die aber trotzdem noch eher früh in der Adoption war, dann ist es eine echt geile Sache, sowohl vom Unternehmen her, vom Markt, vom Business her. Und habe auch direkt gemerkt, dass das mit allen drei Gründern ein gutes Match ist. Und genau, bin dann zu dem sehr kleinen Solar-Startup damals Enpal gekommen. Und ja, habe mich dann entschieden, zu Enpal zu kommen. Da waren es aber, wie gesagt, noch 10 Leute, eine sehr andere Company, als sie es jetzt vielleicht ist.
Also von 10 auf 1500 ist das jetzt die Entwicklung. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, 7 Jahre ungefähr?
Es sind mehrere tausend Mitarbeitende. Also ja, genau. Mittlerweile, ich glaube, grob letztes Jahr mal gemessen, grob 4000.
4000, okay. Oh, knapp daneben. So, jetzt hast du das gerade schon so geschildert. Also ich meine, das ist ja wirklich von quasi nichts auf eine der extrem bekannten Marken. Weißt du, wie bekannt Enpal ist? Habt ihr irgendwie so gestützte, ungestützte Markenbekanntheit eigentlich?
Natürlich. Wir haben eine gestützte Markenbekanntheit von 70%. Das heißt, es ist wirklich eine Household-Brand, die in der Zielgruppe auch einfach sehr, sehr, sehr bekannt ist. Und tatsächlich Top of Mind gab es, bevor wir das dann auch mit der Markenarbeit aufgenommen haben, niemanden, der überhaupt bekannt war als Top-of-Mind-Brand. Ich glaube, E.ON, danach Vattenfall haben sich noch okay geschlagen, also mittlerer Einschlägeprozentbereich. Und ja, dann haben wir angefangen, auch das Themenfeld, nachdem wir online sehr stark gemacht haben, auch offline dazuzunehmen, Brandarbeit aufzunehmen und sind mittlerweile bei 30% Top-of-Mind-Awareness. Also für alle nochmal ist die Frage ungestützt und wenn dir eine Marke zum Thema Solar einfällt, welche ist das als spontane Antwort? Genau. Und dann sagen 3 aus 10 Leute Enpal. Wohlgemerkt, die anderen 7 sagen nicht eine andere Firma, sondern die allermeisten sagen gar keine Firma.
Wow. Okay, das ist eine ordentliche Reise. Bist du wahrscheinlich auch ein bisschen stolz darauf, dass du das mitgeprägt hast, oder?
Ja, schon, aber es ist oft ein bisschen schizophren, wenn man drin ist in der Firma, oft einfach sehr viel arbeitet, operativ, strategisch und gar nicht mehr so wirklich den Effekt mitbekommt, den er nach außen hat und das ja auch Stück für Stück vorwärts geht und das jetzt nicht von heute auf morgen der Jump von 0 auf 30% ist. Deswegen muss man sich da manchmal auch selber erinnern, wie lange die Reise da schon ist und von wo man auch gekommen ist. Ja.
Erinnerst du dich an so ein paar Milestones, dass du sagst, wow, das war irgendwie so ein total krasser Schritt in diesem ganzen Prozess und welche Sachen, die ihr auch besonders gefeiert habt jetzt so aus deiner Perspektive?
Finde ich eine hervorragende Frage. Ich überlege gerade selber. Ja, ganz am Anfang angefangen, ich glaube, von man macht vieles selber zur ersten Führungserfahrung. Also jetzt in den ersten Jahren von Enpal. Ich glaube, das ist für jede Person, die da irgendwann mal in Führungserfahrung, also in Genuss kommt, Führungserfahrung zu haben oder auch in die Verantwortung, eine große, große Challenge oder auch großer Umstieg. Und dann ja Stück für Stück nicht nur ein Team aufzubauen, sondern mehrere Teams, die verschiedene Themen heterogen bearbeiten, von technischen Themen zu online zu offline, das erfordert alles unterschiedlichste Skillsets und da ist ein sehr heterogenes Team, als auch auf der anderen Seite eine gemeinsame Wertebasis zu haben. Ich glaube, das ist das was mich nachhaltig ja am stolzesten macht. Aber natürlich auch von so Online und nur Performance-Marketing auf Offline-Kanäle zu gehen, das war nochmal eine große Umstellung, wenn man nicht dieselben Methoden nehmen kann, nicht dieselben Creatives, und man viel lernen muss, ja, mit vielen Leuten sprechen muss, um das Stück für Stück rauszubekommen.
Also das heißt also, du hast dann quasi als Marketer mit der Hand am Arm selber wahrscheinlich am Anfang die Kampagnen in die Systeme reingekloppt und irgendwann hast du Leute angeleitet, das zu machen. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, also am Anfang, ja genau, war ich die einzige Person im Marketing. Das heißt, habe da alles selber machen müssen, dürfen. Und genau, und dann Stück für Stück ja auch Verantwortung abgegeben, obwohl ich auch relativ lange oder bis heute noch ab und zu mal dabei bin, jetzt nicht flächendeckend. Aber ich glaube gerade, ich glaube gerade bei 1&1, Ralf Dommermuth hat das auch gemacht. Bis heute liegen, soweit ich weiß, alle Creatives auf seinem Tisch. Und das ergibt erstaunlicherweise im Marketing, glaube ich, sehr viel Sinn, weil einzelne Wörter, einzelne Creatives eine unglaublich große Schlagkraft haben können.
Ja, finde ich einen sehr wichtigen Punkt, der auch aus meiner Sicht an vielen Stellen unterschätzt wird, wo einfach Sachen durchlaufen und ja, jemand mit der Erfahrung von dir dann halt eben vielleicht doch nochmal irgendwo diese Nuancen findet. Du hast jetzt gesagt, du hast mehrere Teams aufgebaut. Kannst du mal ein bisschen Einblick geben, wie euer Marketing-Team generell jetzt personell aufgestellt ist? Wie viele Leute hast du da in Anführungszeichen unter dir? Ich mag diesen Begriff nicht, aber...
Nee, ich auch nicht, aber genau, tatsächlich sind wir ein sehr bewusst sehr kleines und elitär möchte ich jetzt nicht sagen, aber sehr kleines und feines Marketing-Team. Normal wäre in der Größe, also entweder ein Revenue oder ein Mitarbeiter von Enpa in Summe, dass man wahrscheinlich mehrere hundert Leute hat, wie das auch bei Zalando zum Beispiel der Fall war oder anderen Größen, sowohl klassisch als auch in Startups. Und ich habe mir damals relativ früh angeschaut, wie haben das jetzt andere Scale-Ups gemacht. Und für mich hat das nie so wirklich Sinn ergeben in den meisten Fällen, weil dann oft die linke Hand nicht mehr wusste, was die rechte macht, super viele ja, Spezialisten, Spezialistinnen da sind. Aber es ist sehr schwer, das dann noch zusammenzuführen zu einem einheitlichen Gesamtwerk und dass wirklich alle Informationen da sind, dass es holistisch gedacht ist und dass man nicht am Ende dieses Creative hat, was der Endkonsument oder die Konsumentin gar nicht mehr versteht. Und damals im Prinzip entwickelt, dass wir nur Leute einstellen, die aus vier Teilen, also kreativ, kommunikativ, als auch analytisch, technisch, mindestens drei wirklich exzellent können, damit man gar nicht erst einzelne ein Analytics-Team hat, ein technisches Team hat, ein Kreativ-Team und ein Kommunikationsteam, sondern dass es mehr zusammenwächst. Und ich glaube, das hat, auch wenn wir das danach ein bisschen aufgelockert haben, eine gute Grundlage gegeben, mit wenig Leuten sehr viel machen zu können, ohne viele Meetings, für so Transmissionsriemenverlust zu haben, viele Meetings haben zu müssen, weil immer viele Leute involviert sind, um alle Skills abzudecken. Und genau, sind wir mit 30 Leuten jetzt unterwegs, decken davon, was sind so die großen Themen, Online-Marketing, Offline-Marketing, Content, genau, dann noch alles, was bei Offline zu Brand dazugehört, Brand Creative und technische Themen auch direkt im Marketing-Team reingezogen. Also jetzt kein PO, der eine Product aus einer klassischen Product-Richtung kommt, sondern wirklich jemanden aus Marketing genommen und die Person dort in eine Product-Rolle eingewickelt. Also ich glaube wirklich alle sehr holistisch aus einem Schwung und das funktioniert bis heute. Genau, Design-Team ist noch unter Brand bis heute sehr gut, ja.
Aber das sind dann einzelne Teams unter dem Marketing-Team oder habt ihr einfach einen großen Topf, wo alle 30 reingeschmissen werden?
Nee, genau, das sind einzelne Teams, wobei die Team-Leads dann jeweils, also heißen jetzt unterschiedliche Team-Leads jeweils an mich reporten. Und genau, haben jetzt aber, ich glaube, so ein was ich zu spät gelernt habe, ist, dass gerade, also Young Talent, also Leute, die mit viel Motivation, sehr smart, so ein ungeschliffener Rohdiamant, der ist super wertvoll. Das hatten wir von Anfang an auf dem Schirm. Was wir recht spät, ich relativ spät realisiert habe, dass die Kombination aus diesem Young Talent Profil, da haben wir auch etliche Beispiele, die unglaublich gut in der Organisation sich entwickelt haben, aber dass man da ergänzend auch nochmal Experienced Leader braucht, die sich sowohl mit einem Thema auskennen, da Erfahrungswerte haben, also so Offline-Marketing oder Brand, das möchtest du jetzt nicht von null beibringen oder das Rad neu erfinden. Und genau dort auch wirklich Experienced Leader mit in eine Marketing-Organisation reinzunehmen, zusätzlich zu den Leuten, die man genau als Young Talent-Profil hiert.
Ja, super spannend. Also was ich sehr interessant daran finde, also ich meine, ihr seid ganz bewusst den Weg eines kleineren, sage ich mal, effizienteren Teams dann gegangen. Habt ihr trotzdem in diesem Prozess dann oder gerade deswegen die Erfahrung gemacht, dass Marketing auch immer wieder mal zum Bottleneck geworden ist, dass man gemerkt hat, okay, wir kommen hier nicht so schnell vorwärts, weil uns irgendwie die Köpfe fehlen? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
Ich glaube, eine lange Zeit genau gegenteilig. Also ein kleines Team ist auch agiler und flexibler. Das heißt, wenn man jetzt gerade in einer Startup-Phase, wo nicht alles super berechenbar ist, wie sich Teams entwickeln, wie groß man skalieren will. Und klar, man macht Jahrespläne, aber es gab auch Zeiten, wo wir noch mehr Potenzial gesehen haben als im Plan und dann einfach noch mehr gewachsen sind auf allen Ebenen. Also es geht dann von Marketing zu Sales zu dann am Ende auch alles, was Operations ist. Und ich glaube, da bietet ehrlicherweise ein kleines Team, was dasselbe schafft, eine höhere Flexibilität und Agilität, auch kurzfristig zu agieren. Umso größer ein Team ist, ist zumindest meine Erfahrung, umso schwieriger ist es dann noch kurzfristig, also dass dieses Prinzip vom Speedboat oder einem großen Dampfer und ein großer Frachter ist natürlich wesentlich schwieriger, ja, zu beschleunigen, zu bremsen, zu lenken. Und deswegen ergibt es, glaube ich, gerade auch für andere Startups unglaublich viel Sinn. Am Anfang ist es sowieso auch eine Kostensache, da sehr effizient und lean zu bleiben. Und in mittelfristig ist es dann, ehrlicherweise, ist das gar nicht mal der entscheidende Faktor. Aber die Agilität bringt, glaube ich, entscheidende Vorteile, dass man schneller agieren kann, damit nicht mittelfristig zum Bottleneck wird, sondern sich schnell an die neuen Gegebenheiten anpassen kann.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen auch. Wie, du hast gerade das Thema Sales auch angesprochen. Wie ist so die Schnittstelle bei euch? Weil, wenn ich es richtig verstehe, macht ihr auch sehr viel Lead-Generierung, die dann an den Vertrieb übergehen und dann entsprechend auch eingetütet werden. So, wie ist da das Zusammenspiel? Die Frage rührt daher, weil ich von vielen Unternehmen weiß, dass diese Schnittstelle kritisch ist, sagen wir mal, an vielen Stellen.
Ja, ist eine super wichtige Schnittstelle, die wir jetzt auch über die Jahre einfach verfeinert haben. Also Stefan Rink, unser CSO, ist auch seit ziemlich genau derselben Zeit da wie ich. Und wir haben in den letzten 6,5 Jahren einfach Stück für Stück ein System entwickelt, wo sowas wie Qualität, also die Hauptmetriken, was jetzt Kundenanfragen, also Leads angeht, sind halt Volumen, Preis, also Preis pro Lead, als auch Lead-Qualität. Und da ein System zu entwickeln, was die KPIs direkt abgleicht, sowohl im Plan, dass man weiß, wie viel Volumen man hat, also auch welche Qualität oder was da auch expected an Conversion Rate, also an gebauten Anlagen rauskommt, an verkauften Anlagen rauskommt, das ist super wichtig. Das hat uns da sicherlich nochmal geholfen, nicht jeden Lead gleich zu behandeln und gleichzeitig tatsächlich auch Kern von NPA Philosophie, die wichtigen Themen einfach täglich anzuschauen und Huddles zu haben und da gemeinsam auf die Zahlen draufzuschauen. Und da schauen wir auch jeden Tag den Marketing, Pre-Sales, Booking, Sales-Abgleich an. Also was haben wir geplant, was erwarten wir und wie laufen wir da jeden Monat gegen? Und das ist eine Komponente, die unglaublich wichtig ist in der operativen Steuerung, weil dann Abweichungen von dem, was man erwartet, sehr schnell auffallen und man dann zum Beispiel auch nachschauen kann, liegt es daran, dass eine Leadquelle dann doch irgendwie besser oder schlechter als eine Qualität ist? Sind irgendwelche anderen Dinge erwartet im Funnel? Was passiert sonst auf dem Markt? Und dann auch schnell agieren kann. Deswegen die Mischung aus einem KPI-System, was nicht nur starr auf Leads schaut, sondern auch auf Qualität. Erstens und zweitens, genau, den wirklich täglichen Nadel gemeinsam auf die Zahlen zu schauen, sind, glaube ich, zwei Wege, wie man systemisch und kommunikativ viele Themen vorwegnimmt, bevor sie erst irgendwie groß auseinanderwachsen. Und würde ich auch jedem kleineren oder größeren Unternehmen empfehlen, da eine enge Schnittstelle zu pflegen.
Okay. Und du hast jetzt auch gerade bei der Teamstruktur schon gesagt, so ihr habt den Online- und Offline-Teil und für dich war halt eben auch so, sag ich mal, in der Entwicklung sehr, sehr spannend. Online habt ihr dann lange gemacht und dann kam auf einmal Offline so mit dazu. Wie ist jetzt im Moment bei euch so die Gewichtung, was Online-Offline-Marketing angeht? Könnt ihr da ein bisschen was oder kannst du was zum Verhältnis sagen und auch wie wird das ausgesteuert?
Also der Teil von Online-Marketing war früher, also als ich die ersten Kampagnen aufgesetzt habe, 2018 war das so, dass wir nur einen Kanal hatten, das war Facebook, habe ich davor auch gut gemacht und oder hatte Touchpoints mit Facebook, sowohl organisch als auch paid davor. Und genau, das war's. Da war auch Attribution, sehr einfaches Thema und dann haben wir Stück für Stück andere Online-Kanäle dazugenommen, die dann irgendwann nach wie vor die 100% ausgemacht haben, aber nicht nur Facebook, sondern von Native zu Display zu anderen Themen reingewachsen. Und mittlerweile ist es so, dass das, was früher der klassische Online-Teil ist oder auch die Abhängigkeit zu Facebook und Google als große Plattform signifikant abgenommen hat. Das heißt, dass wir da verschiedene, das ist jetzt nicht nur offline, das sind auch andere Themen, Partnerschaften und genau, aber breites Feld. Aber die Abhängigkeit zu dem puren Online-Marketing haben wir stark reduziert. Genau, trotzdem ist das Online-Marketing immer noch das wichtigste Pferd, aber es ist bei Weitem nicht mehr so stark, vor allem Facebook-Google zentriert, wie es bei anderen Firmen ist.
Hm. Was sind die Offline-Kanäle, wo ihr sehr aktiv seid?
Ja, ich glaube, was ohnehin bekannt ist, dass wir sehr stark im Fernsehen sind, da auch mit Algorithmen, mit der Steuerung gut rausgefunden haben, was lohnt sich nicht. Ich glaube, Fernsehen ist dadurch, dass es so schwer messbar ist, oft somit die Königsdisziplin. Was wir natürlich aber auch machen, ist Radio, Print und Out of Home am wenigsten, ehrlicherweise. Out of Home ist was, wo wir ein, zwei Flights mal getestet haben, aber auch gemerkt haben, dass die, dass Out of Home am Ende sehr ein städtisches Thema ist und wenn unsere Kunden ein was gemeinsam haben, dass sie im eigenen Haus wohnen und damit meistens ja nicht in der Stadt, sondern entweder im Speckgürtel oder im ländlichen Raum.
Okay, also U-Bahn-Haltestellen sind nicht der perfekte Ort für euch.
Nee, also klar, man erreicht da unter anderem sicherlich auch Leute, die ein Einfamilienhaus haben, aber der Streuverlust ist einfach so hoch, dass es nicht der effizienteste Channel ist, auch wenn es natürlich an sich ein sehr schöner Channel ist, muss man dann auch schauen, welcher in der Zielgruppe wirklich effizient läuft und mit so einem hohen Streuverlust bieten sich einfach andere Channel an, die man gut skalieren kann.
Mhm. Und jetzt hast du auch schon das Thema Branding mit angesprochen. Du hast gesagt, ne, Facebook gestartet, macht die Attribution super leicht, wenn man nur einen Kanal bespielt.
Ja.
Also, jetzt macht er einige Sachen, wo die Attribution schwer bis unmöglich ist. Also so Thema Gewichtung Branding versus Performance Marketing ist ja generell auch ein größeres Thema. Aber wie betrachtet ihr das generell?
Das ist eine hervorragende Frage. Also grundsätzlich, wenn ich so aus zwei Schablonen denken und vielleicht noch eine in der Mitte. Also du hast einmal die ganz klassischen direkt attribuierbaren Leads, also so alles, was man wirklich mit einer Direct Attribution oder noch Last Click, First Click mäßig irgendwie aufteilen kann. Das hat sich bis heute eher einfach gehalten. Also machen da zum Beispiel 7 Tage First Click. Also wer holt den Kunden rein, educated den, aber nicht im letzten Klick, sondern tatsächlich wäre es eher der Initiator und das dann auf 7 Tage begrenzt und haben da bis heute dasselbe Attributionsmodell online wie vor 5 Jahren. Haben auch ab und zu mal geschaut, kriegen wir das irgendwie anders hin, aber wird ja auch nach wie vor auf ein First-Click-Modell in den allermeisten Fällen schwören, weil es ja dann doch gerade mit Brand suchen, das ist, was dann mehr Sinn ergibt. Also wer hat den Lead originated, nicht wer hat ihn am Ende eingeholt. Und dann aber genau zur alles, was Brand ist, machen wir nochmal mit einem monatlichen Brand-Tracker. Das ist unglaublich wichtig, um Channel, die nicht nur auf eine direkte Performance gehen, sondern auch auf Brand, also beispielsweise TV oder Radio, auch noch messen zu können und auch sichtbar zu machen, was das für einen Effekt hat, was es bringt oder was es halt auch nicht bringt bei verschiedenen Experimenten auf Spot- oder Channel-Ebene oder auch Zeitlänge, also Spotlink-Tests, kann man auch dann einfach im Monthly Brand-Tracker nachschauen, wie viel bringt es oder bringt es nicht. Und das Direct Attribution Model von allen Offline-Kanälen ist ja in sich schwer, wenn man nirgendwo einen trackbaren Link hat. Und das ist das, wo, glaube ich, am meisten Kunst drin liegt, neben dem rein quantitativen, also zu schauen, wie man das ordentlich messbar macht. Ist aber ehrlicherweise, wenn man sich da vorrobt, also gibt es verschiedene Effekte. Man kann es einmal aus einer Zeitreihe, also Time Series Analysis, machen und schauen, wann sind einfach die Spikes nach gewissen Schaltungen, entweder regional, aber wenn man jetzt Radio macht oder zeitlich, wenn man TV macht zu gewissen Zeitpunkten. Und dann zweitens kann man natürlich immer so einen Exit-Survey machen oder nachdem sich jemand Interessent dann eingetragen hat, dass man da einfach sagt, okay, woher kennst du uns eigentlich? Hat Vor- und Nachteile, würde ich aber auch immer einfließen lassen. Und dann das zeitliche, regionale und das quasi selbst angegebene Modell zusammengefasst. Das gibt ja schon ganz gute Aufschlüsse, was funktioniert, was nicht. Und da musst du manchmal noch so On-Off-Tests machen, also Monat kein TV, Monat TV, um zu wissen, was sind auch die nachlaufenden Kohorten. Also nicht der Effekt von TV am selben Tag oder im selben Monat, sondern was für ein Effekt ist noch im Monat 2 oder 3 drin. Und ich glaube, dann hat man ganz gutes Verständnis von dem, was welcher Channel bringt oder nicht. Ist es perfekt? Sicherlich nicht, aber es deckt für uns so 80% der Dinge ab, die wir dann auch in der Realität sehen können. Aber ist natürlich auch immer schwierig, vor allem bei einem Markt, der sich die ganze Zeit ändert, jetzt nicht gleich bleibt, wo man isolierte Tests fahren kann. Aber trotzdem kann man da, ich glaube, wenn man das wirklich will, mehr sichtbar machen, als man vielleicht auf den ersten Punkt denkt.
Ja, ich meine, wenn man aus diesem reinen Performance-Marketing kommt, nur Facebook-Ads gemacht hat, ich finde, das ist in vielen Organisationen so dieser Mindset-Shift super schwierig, den Leuten verständlich zu machen, dass es halt nicht mehr so genau geht. Alleine auch, selbst wenn du kein Offline machst, sondern nur Online, dass du selbst da keine saubere Attribution mehr hinbekommst, weil, ich meine, die Kaufentscheidungszyklen bei euch sind ja wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie 7 Tage, sondern zwischen ersten Kontakt und die Anlage wird aufs Dach geschraubt, da passiert ja dazwischen ein bisschen was. Und alleine das ist ja schon schwer. Wie ist das bei euch in der Organisation, das Verständnis dafür?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, lass mich kurz so nachdenken. Ich glaube, solange man Dinge sichtbar machen kann, kriegt man schon auch gutes Verständnis hin. Und umgekehrt finde ich es ehrlicherweise aus einer Außenperspektive auch die richtige Frage. Also wenn man Dinge wirklich gar nicht sichtbar machen kann, dann sollte man sich die Frage vielleicht auch gefallen lassen, warum machen wir das und wie man das vielleicht sichtbarer bekommt. Und wie gesagt, es gibt jetzt, wenn man nur aus der Online-Welt kommt, so wie kann man aus Parametern, aus Cookies was direkt messbar machen. Und das andere ist halt alles von Exit-Survey, regional oder zeitlich eingeschränkt Offline-Aktivitäten sichtbar zu machen. Und klar, das geht. Also wenn ich jetzt, ganz simpel, wenn ich jetzt Radio schalte in einem Bundesland und in 15 Bundesländern nicht, dann kann ich das schon ganz gut vergleichen, ob das was gebracht hat oder nicht. Aber natürlich muss das auch vom Budget zum Level passen, wo signifikant wird. Also die Signal-to-Noise-Ratio, wie man so schön sagt, muss ausreichend sein. Und dann auf der dritten Ebene halt wirklich auch zumindest den Brand-Effekt messbar zu machen, dass man weiß, so viel hat jetzt die Markenarbeit nach x Jahren gebracht. Einen Wert daneben zu schreiben ist nicht besonders kompliziert, aber dann weiß man zumindest, dass da auch was entstanden ist, wie man dann die 70 Brand-Punkte also geschützte Markenbekanntheit bei uns bewerten will, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber zumindest hat man Anhaltspunkte, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Mhm. Ja, bringt mich zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich das Thema Kennzahlen, KPIs. Und da haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen drum rumgetanzt um das Thema. So, du bist jetzt CMO. Also im Bereich Marketing kann man ja in der Organisation gar nicht weiter oben stehen. Was sind die Zahlen, die du dir täglich anschaust?
Ja, also Zahlen, die täglich relevant sind, ist auf einem Lead-Level vor allem das Volumen, also Anzahl, Preis und Qualität und das auf Channel-Ebene, also welcher Channel bringt wie viel rein, sowohl Online- als auch Offline-Kanäle von dem, was wir quasi vom Vortag haben, also einmal eine komplette Vortagsanalyse als auch dann Intraday zu sehen, wie entwickelt sich das Volumen, ist das in den Erwartungen, ist das über oder unter den Erwartungen und auch schnell. Von technischen Themen kann auch mal sein, dass ein technischer Fehler passiert, dass man erstens das schnell erkennt oder umgekehrt. Man kann auch auf der in den News was passieren, was den Markt entweder nach unten oder nach oben treibt. Feiertagseffekt, da gibt es gleich viele Themen, die man auf dem Schirm haben muss, wo man dann gegebenenfalls auch wieder gegensteuern kann. Das ist wirklich so das Daily Doing. Auf einer Monthly-Ebene, wie gesagt, auch mal viel mehr aggregiert. Wie hat sich es Month over Month verbessert? Oder Week over Week, was funktioniert, was funktioniert nicht. Welche Creatives funktionieren gerade? Also da haben wir auch ein Creative Board, wo wir sehen, was funktioniert, was nicht, was wird überhaupt ausgestrahlt. Und dann drittens auch den Monthly Brand Tracker, um dort auch zu sehen, was ist das Sentiment, wie entwickeln sich Werte, haben gerade bei Offline-Investitionen, hat das was gebracht, auch für die Marke oder nicht. Genau, das sind so Zahlen, die ich jeden Tag anschaue. Und dann das Handover in Sales rein, da schauen wir auch täglich auf die Zahlen, wie sich dann also alles von Lead-Qualifizierung zu Ersttermin entwickelt.
Mhm. Brandtracker, mit welchem Tool arbeitet ihr oder mit welchem Anbieter?
Wir machen das mit Kasper Feld seit längerer Zeit schon und haben da einmal Überblick, wo wir einfach sehen, so viel, ich glaube, bis Ende circa 1000 Leute, also relativ stabil und signifikant. Und haben uns auch relativ früh entschieden, das auf eine monatliche Messung hochzuschrauben, also nicht einmal im Jahr oder quartalsmäßig, weil man dann auch sehr gut sieht, was ist so die normale Schwankung, was passiert, wenn man was macht, was wirklich Wirkung hat. Genau. Und arbeiten seit langer Zeit mit Kasper Feld zusammen, ist eine hervorragende Partnerschaft und haben da ja, auch ein gutes Dashboard, wo wir das alles nachvollziehen können.
Mhm. Und wenn jetzt, sag ich mal, die Zahlen nicht so sind, wie du sie gerne hättest, sagen wir auch, dass das Lead-Volumen in Channel-Meta-Ads ist jetzt nicht so, wie du das gerne hättest, wie du das geplant hast, wie du es erwartet hättest. Was machst du dann? Öffnest du dann den Business-Manager und gehst direkt mal rein oder geht dann irgendwie eine Slack-Nachricht raus?
Das finde ich echt eine besonders gute Frage. Also ich sage ja immer, das Marketing ist so ein bisschen das Investment-Banking von früher, weil es unglaublich tough ist mit den Schwankungen, mit auch den Dingen, die am Markt passieren, klarzukommen. Auch diese Trennung von, was sind Externalitäten, also auch Internalitäten, also was habe ich selber in Control, was kommt von außen, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, es ist vor allem psychologisch unglaublich wichtig, da gute Frameworks zu finden. Also egal, ob es extern oder intern ist, das anzuerkennen und dann umgekehrt auch einen Weg zu finden. Selbst wenn es mal einen Marktschock gibt in die eine oder andere Richtung, muss man sich halt fragen, was können wir jetzt dagegen tun, dass wir trotz dessen das holen, was wir uns vorgenommen haben. Und ich glaube, der hilft es, eine gute Mischung aus flexibleren Kanälen und starren Kanälen zu haben. Also immer noch irgendwo ein Ass im Ärmel zu haben. Und auf der anderen Seite dann nochmal strukturiert einfach einen Actionplan zu schreiben. Also einmal wirklich so brainstormartig, einmal alles runterzuschreiben, was irgendwie helfen könnte, was man woanders gesehen hat, was man noch testen will, was man von Kreativ zu Channel-Arbeit, was bisher auch in solchen Phasen geholfen hat. Und das danach nochmal zu konsolidieren, zu ordnen, zu priorisieren. Und am Ende relativ simpel, eine smarte Person hat immer gesagt, Management ist, wer macht was bis wann. Und das dann auch wirklich jeden Tag durchzugehen, drauf zu schauen. Damit man bei dem Team, wo man Conviction hat oder zumindest sagt, wenn man jetzt 10 Dinge probiert, dann klappen vielleicht 5, wie man sich vorgestellt hat, 2 besonders gut davon und die restlichen 5 wenig bis gar nicht. Und ich glaube, da so eine Portfolio of Ideas zu haben, die dann so nachzuhalten, aber das ist dann eher eine Sache von 1-2 Wochen. Und umgekehrt auch sich jetzt nicht von jeder Tagesdynamik verrückt zu machen, also zu verstehen, was ist auch innerhalb der erwarteten Volatilität oder auch Wochensaisonalität, also wenn jetzt ein Wochenende besonders gut oder schlecht ist, ich glaube, da wie der Trader für seine eigenen Aktien zu sitzen und sie zu freuen oder jedes Mal nicht frustriert zu sein, hilft nicht, wenn das eigentlich jedes Wochenende so ist. Und dann sollte man das grundsätzlich mit in die Erwartungen nehmen und das in irgendeiner Weise indexieren oder phasen, dass man ein besseres Verständnis hat, was überhaupt gerade passiert.
Okay, also du gehst da nicht in Business Manager rein und fängst an, in den Kampagnen rumzubasteln.
In Business Manager reingehen schon ab und zu, wenn jetzt auch nicht so super oft, aber ich glaube ab und zu nochmal so dive deep, einen Reality-Check zu machen, ist immer sinnvoll. Ich glaube, da dann selber rumzuwerkeln, was es auch viele so machen, halte ich für nicht die richtige Idee, weil man ja auch die Leute mit auf die Reise nehmen muss, auch wenn man jetzt irgendwie einen fairen Punkt hat. Ich glaube, hilft es dann lieber nochmal eine Session zu machen, und oft kommt dann vielleicht auch raus, dass man das schon so oder so probiert hat oder dass da auch manche Dinge schon eingearbeitet sind. Deswegen ist es, glaube ich, immer sinnvoll, das gemeinsam auch mit den Leuten zu machen.
So, und du hast ja jetzt auch schon eine Reihe an Kanälen so irgendwie angesprochen, die ihr bespielt. Wie testfreudig seid ihr? Weil ich so meine, insbesondere im Digitalen kommen ja gefühlt alle 3 Monate irgendwie neue Plattformen, neue Kanäle, neue Möglichkeiten auf den Markt. Seid ihr dann so Early Adopter, springt da sofort drauf oder schaut ihr euch das erstmal von der Seitenlinie an, schaut mal, dass andere sich irgendwie die Finger und das Budget verbrennen und dann geht ihr da drauf? Was ist da so eure Vorgehensweise?
Ja, das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Also wir sind tatsächlich sehr testfreudig, aber versuchen Tests auf ein sinnvolles Budget zu reduzieren. Also ich glaube, was es oft gibt, ist, dass Firmen sagen, wir brauchen mindestens so viel Budget. Ich glaube, da muss man einen guten Bullshit-Filter haben, ob das überhaupt, ob das Produkt, der Channel überhaupt Sinn ergeben kann. Und radikal zu sagen, okay, wir wollen hier schon auch eine langfristige Partnerschaft mit euch eingehen. Und wenn der Kanal funktioniert, be my guest, dann skalieren wir den auch auf XY-Budget. Aber solange das nicht proven ist, können wir das nicht machen. Und die meisten Kanäle, die sinnvoll aufgesetzt sind, die werden an der Stelle ja nicht sagen, nee, da machen wir keinen 1.000-Euro-Testballon und lassen uns lieber irgendwie das Endpal-Budget komplett entgehen, sondern sagen die, okay, dann machen wir das für euch. Also ich glaube, auch da gut im Verhandeln zu sein, das bringt auf jeden Fall viel. Zweitens, geringe Testsummen, weil man in den allermeisten Fällen auch mit wenig Geld schon sehr, sehr, sehr signifikant sieht, kann das überhaupt grob funktionieren? Kommt man in eine Dimension, die passt? Oder wenn es noch Faktor 2 off ist, glaubt man daran, dass man das irgendwie mit gewissen Hebeln auch noch verbessern kann? Aber wenn es halt Faktor 10 off ist, dann kannst du den Kanal wahrscheinlich direkt wieder schließen. Und da brauchst du halt nicht 10.000 Euro für, sondern das reicht meistens 1.000 Euro wahrscheinlich. Es kommt auch ein bisschen auf den Kanal drauf an. Und genau, dann drittens sprechen wir natürlich auch unglaublich viel mit anderen Unternehmen, was die gerade testen, was funktioniert. Und da auch einfach auf Empfehlungen zu vertrauen, ist viel mehr wert, als dann jedes Mal auf ein neues Marketing-Gimmick reinzufallen. Also ich glaube, generell alles, was ein Sales-Pitch ist, würde ich eher mit Vorsicht genießen und umgekehrt lieber aktiv auf Suche gehen, was gerade andere im Markt wirklich verwenden oder andere CMOs in der Szene empfehlen. Das ist, glaube ich, viel wertvoller als jetzt beim nächsten, oft ja selbst gehypten Thema von Firmen dabei zu sein. Da halte ich ehrlicherweise eher wenig von. Und halt auf klassische Channel zu gehen. Also ich glaube, bei neuen Channeln gar nicht mal zu schauen, was ist jetzt irgendwie gerade das neueste Startup, sondern eher umgekehrt, wo machen denn vielleicht auch die großen, fast-moving Consumer Goods irgendwie Marketing oder wie macht ein Netto-Marketing? Und ich glaube, auch da dann nochmal zu schauen, gerade irgendwie das Print-Thema oder auch das TV-Thema, ganz klassische Kanäle, die aber hervorragend in der Zielgruppe funktionieren können. Genau, das sind so die vier Punkte, die ich bei neuen Kanälen auf jeden Fall so gut im Verhandeln, kein zu hohes Mindestbudget, zweitens auf Empfehlungen hören, drittens nicht auf so Marketing-Blabla reinfallen als Marketeer selber und genau, und viertens auch auf die klassischen Channel schauen, nicht nur auf den neuesten Hype.
Ja, das mit dem Marketing, bla bla, finde ich schön. Wenn Sie das jetzt vor allem hier auch Marketer hören, dann wahrscheinlich nach innen ein wenig lächeln.
Ich hoffe, dass da alle Beteiligten verlächeln können, ja.
Man ertappt sich ja manchmal selber.
Ja.
So, ihr seid in der Solarbranche. Ich sag mal, war wahrscheinlich auch schon mal einfacher als in der heutigen Zeit, oder?
Definitiv. Also von den 10 größten Solarplayern sind noch einige ins Wanken geraten, jetzt über die letzten 2 Jahre. Und der Markt ist natürlich auf jeden Fall tougher als vor 2 Jahren. Muss man aber auch dazu sagen, dass er vor 2 Jahren unglaublich einfach war. Also da war der Strompreis, generell die Energiepreise, also auch Öl und Gas auf einem absoluten Hoch. Und das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall, dass einem Solaranlagen aus den Händen gerissen werden, sondern das ist wieder so back to normal oder back to new normal, aber mit wesentlich mehr Playern als früher noch. Wir sehen da aber auch, dass ganz viele Player sich wieder zurückgezogen haben. Sowohl Unternehmen, die ihre Teams verdoppelt haben, wieder auf Originalgröße gehen. Manche, die komplett weggehen, weil es jetzt irgendwie eine Eskalierung und dem Rückgang wieder gescheitert sind. Und ich glaube, dass das ein Umfeld ist, was fordernd ist und tough ist. Es ist ehrlicherweise aber auch die Zeit in den letzten 2 Jahren, wo ich am meisten gelernt habe, weil man von Monat zu Monat eigentlich nochmal über sich hinauswachsen muss und sich nie auf dem Erfolg von gestern ausruhen kann, weil der halt im nächsten Monat wahrscheinlich schon weniger wert ist. Und ich glaube, da einfach unglaublich viel dazugelernt und deswegen auch dankbar für die Zeit, auch wenn sie sehr fordernd ist.
Mhm. Gibt es Entscheidungen, die du dann vor 2 Jahren anders getroffen hättest, wenn du gewusst hättest, dass der Markt sich so massiv dreht? Das ist jetzt eine komplexe Frage, ich weiß.
Ja, eine einfache Antwort ist dazu, dass wir, ich glaube, in der Phase, wo es unglaublich günstig war und das einfach auf sehr offene Ohren gefallen ist, Solar, dass man da direkt mit Brand-Channeln viel mehr anfangen hätte können. Also ich glaube, da nicht früher den günstigen Preis zu nutzen, um in Brand zu investieren, das ist schon was, wo ich sage, das hätten wir anders steuern können. Und auch, wir haben das währenddessen immer gesagt, dass es nicht immer sonnige Zeiten geben wird und dass irgendwann auch der Winter kommt. Und obwohl wir uns das ins Bewusstsein gerufen haben, haben wir nicht so radikal Puffer aufgebaut, wie wir das in der Zeit hätten machen können. Und ich glaube, da früher noch neue Kanäle, mehr in Brand zu investieren, obwohl es gar nicht notwendig war, aber also für die Zeit, aber absehbar, dass man irgendwann mehr Puffer braucht. Ich glaube, also das noch mehr psychologisch vorwegzunehmen und dann in die Gegenwart zu inkorporieren, ist, glaube ich, was man jetzt im Nachhinein noch mal klarer hat. Genau.
Ja, find ich spannend, weil ihr ja in Relation zu anderen offensichtlich in Sachen Brand ja trotzdem mehr gemacht habt, überproportional, wenn man sich das an unseren Gesprächseingang zurückerinnert, das Thema Markenbekanntheit. Also und trotzdem nochmal mehr Brand. Und das finde ich super, super spannend, weil wir sehen das bei vielen Kunden, dass die ja als viel in Marke investiert haben, durch diese Zeiten einfach überproportional gut kommen, manchmal sogar wachsen entgegen des gesamten Markttrendes. Ja, nicht zu unterschätzen offensichtlich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in guten Zeiten richtig zu investieren ist genauso wichtig, wie die richtigen Aktionen in schlechten Zeiten zu haben. Und genau, also die Markenarbeit haben wir dann danach gemacht, aber sie wäre wesentlich günstiger gewesen, hätten wir so früher gemacht. Deswegen da auch so ein weinendes Auge, dass wir das nicht in der Zeit gemacht haben, wo ja jeder Solaranlagen ohnehin haben wollte. Mhm.
Und wenn wir jetzt mal ein bisschen so hypothetisch denken, was hätte man anders machen können? Das ist ja in der Postrationalisierung immer total einfach. Was sind so andere Punkte, wo du dann zum Beispiel sagst im Bereich Skalierung, also von 10 auf 4.000 Leute und halt wirklich so von, wir verkaufen mal ein paar Solaranlagen hinzu, wir versuchen halt Deutschland irgendwie mit Solarmodulen zuzukleistern. Was sind so Skalierungsfehler, die du erlebt hast, gelernt oder was du da gelernt hast auf der Reise?
Ja, so ein Thema, was glaube ich sehr zentral ist, eingangs auch schon gesagt, die richtige Strategie und vor allem auch das richtige Team zu haben und dort genau relativ lange, wie gesagt, auf Young Talents zu setzen. Ich glaube, auch wenn das genau richtig ist, gleichzeitig auch ja gute Experienced Leader im Boot zu haben, die das Ganze mitgestalten können, Erfahrungswerte reinbringen. Das war was wir definitiv hätten früher machen können und sollen. Genau, ansonsten, ich glaube, in der Skalierung, was wir richtig gemacht haben, ist, dass wir das Team nicht zu schnell skaliert haben. Also ich glaube, da sind wir trotz großem Wachstum als Firma im Marketing-Team immer so geblieben, dass alle kennen und das auch kulturell damit funktioniert und nicht irgendwie. Es gibt ja so Phasen, wo man dann doch irgendwie 30% month over month neue Leute hat. Und das ist, glaube ich, kulturell immer wesentlich schwerer zu tragen für ein Team. Ja, ich glaube, alle Teams ein bisschen früher. Das ist so, ich glaube, ein Learning, was man immer nehmen kann. Aber man ist ja auch am Ende nur so schlau, wie man zu dem Zeitpunkt weiß. Und dann braucht es manchmal halt auch die Zeit, Dinge zu realisieren und dann entsprechend die Strategie anzupassen.
Hm. Nee, jetzt mal so auch rein hypothetisch gedacht, nehmen wir an, du würdest jetzt nochmal in so ein Scale-Up reingehen, sagen wir mal irgendwo bei 10, zwischen 10 und 50 Leute und, sag ich mal, wollen auch irgendwie auf eine vierstellige Anzahl raufwachsen. Würdest du grundsätzlich das meiste ähnlich machen oder gibt es auch so Punkte, wo du sagst, würde ich komplett anders angehen?
An sich eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich das meiste ähnlich angehen. Ein paar Learnings, die man halt jetzt gemacht hat, irgendwie früher direkt mit reinzuziehen. Klar, jetzt hat man auch ein größeres Netzwerk, kann von Anfang an ja auch mehr Experienced Leader auch am ja von Anfang an holen. Ich glaube, das ergibt Sinn. Ich würde wahrscheinlich nicht nur mit Online-Performance-Marketing starten, sondern gleichzeitig auch von Beginn an die Marke mit reinweben. Das ist, glaube ich, ein Thema, was, wenn man es zum ersten Mal macht, dann ergibt es voll Sinn, das nacheinander zu machen. Ansonsten kriegt man das auch nicht mehr gut isoliert. Aber es gibt durchaus auch Marken, die erfolgreich sind, direkt von Anfang an nur offline, nur TV zum Beispiel in der Zielgruppe oder Influencer-Marketing zu machen und den Sprung also online erstmal rauslassen, halt eher nach und nach, also wie die klassischen Brands, das danach ziehen. Kann auch ein spannender Ansatz sein. Ich glaube, da gibt es auch keinen richtigen oder falschen Weg. Aber das mal auch genau direkt von Anfang an zumindest mitzudenken, die Marke früher reinzuziehen, würde ich auf jeden Fall auch machen.
Finde ich einen sehr schönen Punkt. So, mit Frank Köhler, dem CMO von Enpal, habe ich darüber gesprochen, wie er die Reise von 10 auf mehrere tausend Mitarbeitende begleitet hat und was er auf dem Weg gelernt hat. Ein schöner Satz, den ich mitgenommen habe, ist: Marketing ist das Investmentbanking von früher. Also das heißt, Man hat, glaube ich, jetzt sehr, sehr viele Schaltstellen und es ist nicht mehr so linear und nicht mehr so einfach, wie es dann vielleicht mal in der Vergangenheit war. Was ich sonst noch mitgenommen habe, so ein bisschen von der Reise und den Learnings. Also erstmal beeindruckend, Enpal in einem sehr schwierigen Markt, und obwohl Frank sagt, dass sie eigentlich zu wenig in Brand investiert haben, sind sie mit 70% gestützter Markenbekanntheit schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und was ich sehr beeindruckend finde, 30% top of mind. Das heißt, wenn man Menschen fragt, an wen denkst du, wenn es um das Thema Solar geht, dass dann Enpal genannt wird. Das ist schon, ja, krasse Leistung, muss man ganz klar sagen. So diese Reise von ich stolper da mal so rein und bin alleine verantwortlich fürs Marketing hinzu, ich habe ein komplettes Team. Also Milestones auf dem Weg war das Thema Führungserfahrung. Also Frank ist auch ohne Führungserfahrung gestartet und hat dann auf einmal irgendwie ein Team aufgebaut oder mehrere Teams aufgebaut und entwickelt. Und auf dem Weg halt von ich schalte jetzt selber mal Facebook-Ads hinzu, wir schalten sukzessive weitere Online-Kanäle dazu, wir testen das Thema Offline, und auf einmal wird Offline dann doch auch noch total relevant. Parallel müssen wir noch Menschen einstellen, ausbilden, entwickeln und müssen auch irgendwie erfahrene Leute finden, damit das Marketing halt auch, sagen wir mal, besser funktioniert, skalierbar wird und auch belastbarer wird. Schon ein sehr, sehr wilder Ritt. Und dazu auch noch das ganze Thema Verzahnung mit Sales. Was ich sehr interessant finde, so das Thema kennzahlengetriebenes Marketing, weil sie machen viel Brand, aber Branding, es gibt ja mal diese Diskussion zwischen Branding und Performance, was ist jetzt was und was ist wichtiger, und ich glaube, das kommt von Alex Schulz, der ist CMO von Facebook, und der hat mal gesagt, lass uns doch mal den Begriff Performance-Marketing killen, weil auch Branding-Maßnahmen sind ja Performance-Maßnahmen, denn auch bei Enpal, so habe ich es mitgenommen, muss alles irgendwie messbar sein, und wenn man keine Kennzahl dran hängen kann und es nicht irgendwie sichtbar machen kann, wieso sollten wir den Kanal denn dann auch weitermachen? Und dementsprechend machen sie TV, sie machen Outdoor-Form, sie machen Print, sie machen Radio und gucken, testen da auch, inwieweit sie da sehen, dass sich das Sentiment verändert, dass halt eben vielleicht Brand-Suchanfragen steigern etc. So, das heißt, alles, was man macht, auch irgendwo in die Messbarkeit mit reinbringen. Entweder über die direkte Attribution, wenn es möglich ist, oder ansonsten halt eben gucken, dass man die Korrelationen da hergestellt kriegt, über Brand-Tracker arbeiten, mit Exit-Surveys arbeiten, schauen, gibt es da nachgelagerte Effekte. Also wirklich alles irgendwo wenigstens mal näherungsweise in die Messbarkeit zu bekommen, um es zu bewerten. Wir wissen mittlerweile, es ist nicht mehr zu 100% möglich. Wir sind, sagen wir mal, auch relativ weit weg von 100%, aber das heißt nicht, dass man nicht es trotzdem versuchen sollte. So, Kennzahlen, die er sich täglich anschaut, auf jeden Fall das Lead-Volumen, auch was kostet ein Lead, wie ist die Lead-Qualität, auch über welche Kanäle, dann geht er dann auch mit der Hand am Arm in die Accounts mal rein, um zu schauen, wie es denn im Detail aussieht, die genau Brandentwicklung sich anschauen und auch so, wie passiert, wie läuft das Handover zu Sales, also was passiert denn da, das sind so Zahlen, in die er täglich reinschaut. Und dann noch das Thema Testing haben wir auch angeschnitten. Also sie sind früh dabei. Wenn es neue Möglichkeiten gibt, gehen sie gerne sehr, sehr schnell damit rein, mit kleinen Budgets zu gucken, kann dieser Kanal funktionieren, da nicht auf das Marketing- und Vertriebsblabla irgendwie reinfallen, sondern einfach gucken, gibt es da einen Ansatz für uns, der dazu führt, dass wir messbar gute Ergebnisse erzielen, und wenn ja, dann den Kanal zu skalieren. Also da die absolute Empfehlung, nicht das erste Angebot der Vertriebler nutzen, sondern gucken, dass man da verhandelt und halt eben wirklich ein Testbudget hat, mit dem man irgendwie weitermachen kann. So, wir sind im Solarmarkt unterwegs. Das ist einer der sehr toughen Märkte aktuell. Und das, wenn man das vorher gewusst hätte, wäre Brand die Antwort gewesen. Das heißt, Enpal hat im Bereich Marke und Branding und Bekanntheit schon eine ganze Menge richtig gemacht, aber gleichzeitig mit dem Wissen von heute, da hätte man sogar noch mehr machen können. Also wären wir bei 90% ungestützter Bekanntheit wahrscheinlich gewesen. So, das heißt, hier den Fokus drauf zu legen, hilft in schweren Zeiten, hilft halt Marke extrem. Und was er sonst noch gesagt hat, was er vielleicht früher irgendwie anders hätte machen können, ist früher erfahrene Leute einzustellen. Das war zwar gut für ein schnelles Wachstum, da auf Young Talents zu setzen, aber Leute mit Erfahrung können einen dann doch nochmal schneller ein bisschen weiterbringen. Und er hätte vielleicht früher auch, sag ich mal, die klassischen Kanäle verwendet, die vielleicht sonst eher FMCG-Anbieter im Einsatz haben, um da strukturiert schneller zu wachsen. So, das habe ich jetzt erstmal so mitgenommen. Also eine wahnsinnige Entwicklung, sehr, sehr beeindruckend. Und im Endeffekt dann doch, muss ich sagen, habe ich das jetzt von dir als sehr strukturiert und prozessual sauber wahrgenommen. Aber wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie im Maschinenraum gesessen hat, war es wahrscheinlich ein bisschen chaotischer, als das jetzt gerade klang im Podcast.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, genau, das sind ja jetzt die quasi aggregierten Learnings über eine sehr lange Zeit. Operativ muss man natürlich Dinge sehr viel kleinteiliger rausfinden und dann auch am Ende all die Details so nochmal aufräumen, dass man dann am Ende wirklich die richtigen Learnings rauszieht, ja.
Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Also ich fand es super spannend, einfach mal diese Reise kompakt jetzt einmal runter zu komprimieren und einfach mal zu schauen, wie sowas passieren kann, weil passiert ja nicht so oft, dass man das halt eben dann auch so als Erfolgsgeschichte dann mitnehmen kann. Also das hat mir große Freude gemacht.
Mir auch. Danke für die Einladung, Robin. War ein unglaublich spannendes und interessantes Gespräch, auch für mich nochmal die Reise zu reflektieren und hat mir viel Spaß gemacht.
Das freut mich doch zu hören. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt das große Vergnügen, das Ganze mal für dich zu rekapitulieren und zu überlegen, was du daraus für deinen Marketingalltag mitnehmen kannst. Mehr Marke würde ich auf jeden Fall dir schon mal mitgeben und alles andere kannst du einfach nochmal in der Kurzzusammenfassung dir reinziehen. Und ansonsten jetzt natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, weil da kommt nächste Woche wieder spannender Content und auch am liebsten mit 5 Sternen zu bewerten, damit ich weiterhin so spannende Leute wie den Frank davon überzeugen kann, dass es eine gute Idee ist, hier reinzukommen. Und in diesem Sinne sage ich mal, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.